Schaschlik, Sum Sum, Wus Wus. Mit dem Magen verhält es sich wie mit den Gewerkschaften. Er lässt sich nichts befehlen und geht störrisch seinen eigenen Weg. Daraus ergeben sich zahlreiche Komplikationen. Wenn der Neuanwanderer an Land gegangen ist, küsst er den Boden, auf dem seine Vorväter wandelten, zerschmettert die Fensterscheiben einiger Regierungsämter, siedelt sich im Negev an und ist ein wohlberechtigter Bürger Israels. Aber sein konservativer, von Vorurteilen belasteter Magen bleibt ungarisch oder holländisch oder türkisch oder wie es sich gerade trifft. Nehmen wir ein naheliegendes Beispiel, mich. Ich bin ein so alteingesessener Israeli, dass mein Hebräisch manchmal bereits einen leichten russischen Akzent annimmt. Und trotzdem stöhne ich in unbeherrschten Qualen auf, wenn mir einfällt, dass ich seit Jahr und Tag keine Gänseleber mehr gegessen habe. Ich meine echte Gänseleber von einer echten gestopften Gans. Anfangs versuchte ich, diese kosmopolitische Regung zu unterdrücken. Mit aller mir zur Verfügung stehenden Energie wandte ich mich an meinen Magen und sprach: Höre, Magen, Gänseleber ist pfui. Wir brauchen keine Gänseleber. Wir werden schöne, reife, schwarze Oliven essen, mein Junge. Und werden, nicht wahr, stark und gesund werden wie ein Dorfstier zur Erntezeit. Aber mein Magen wollte nicht hören. Er verlangte nach der dekadenten, überfeinerten Kost, die er gewohnt war. Ich muss an dieser Stelle einschalten, dass die hartnäckig ungarische Attitüde meines Magens mir überhaupt schon viel zu schaffen gemacht hat. In den Vereinigten Staaten wäre ich seinetwegen beinahe gelyncht worden. Es geschah in einer Cafeteria, einer jener riesenhaften Selbstbedienungsstätten, in denen man auf ein appetitliches Tablett alle möglichen Dinge teils auflädt, teils aufgeladen bekommt. Mein Tablett war bereits ziemlich voll, als ich an die Ausgabestelle für Eistee herantrat. »Bitte um ein Glas kalten Tee ohne Eis«, sagte ich der jungen Dame im Kellnerinnentracht. »Gern«, antwortete sie und warf ein halbes Dutzend Eiswürfel in meinen Tee. »Verzeihen Sie«, ich sagte, »ohne Eis.« »Sie wollten doch ein Glas Eistee haben, nicht?« »Ich wollte ein Glas kalten Tee haben.« Das Mädchen blinkte ratlos mit den Augen wie ein Semaphor im Nebel und warf noch ein paar Eiswürfel in meinen Tee. »Da haben Sie, der Nächste.« »Nicht so, mein Kind. Ich wollte den Tee ohne Eis.«
»Ohne Eis können Sie ihn nicht haben, der Nächste.«
»Warum kann ich ihn nicht ohne Eis haben?«
»Das Eis ist gratis, der Nächste.«
»Aber mein Magen verträgt kein Eis, auch wenn es gratis ist. Können Sie mir nicht ein ganz gewöhnliches Glas kalten Tee geben, gleich nachdem Sie ihn eingeschenkt haben und bevor Sie die Eiswürfel hineinwerfen?«
»Wie? Was? Ich verstehe nicht.«
Aus der Schlange, die sich mittlerweile hinter mir gebildet hatte, klangen die ersten fremdenfeindlichen Rufe auf und was diese ausländischen Idioten sich eigentlich dächten. Ich verstand die Anleitung sehr wohl, aber zugleich stieg der orientalische Stolz in mir hoch. »Ich möchte einen kalten Tee ohne Eiswürfel«, sagte ich. Die Kellnerin war offenkundig der Meinung, dass sie ihre Pflicht getan hätte und sich zurückziehen könne. Sie winkte den Manager herbei, einen vierschrötigen Gesellen, der drohend an seiner Zigarre kaute.
»Dieser Manager hier will einen Eistee ohne Eis«, informierte sie ihn. »Hat man so etwas schon gehört?«
»Mein lieber Herr«, wandte sich der Manager an mich, »bei uns trinken monatlich 1.930.275 Gäste ihren Eistee und wir hatten noch nie die geringste Beschwerde.«
»Das kann ich mir lebhaft vorstellen«, antwortete ich entgegenkommend, »aber ich vertrage nun einmal keinen übermäßig kalten Getränke und deshalb möchte ich meinen Tee ohne Eis haben.«
»Alle Gäste nehmen ihn mit Eis.«
»Ich nicht«, der Manager maß mich von oben bis unten.
»Wie meinen Sie das, Sie nicht? Was gut genug für 160 Millionen Amerikaner ist, wird auch für Sie gut genug sein, oder?«
»Der Genuss von Eis verursacht mir Magenkrämpfe.«
»Hör zu, mein Junge.«
Die Stirn des Managers legte sich in erschreckend tiefe, erschreckend finstere Falten.
»Diese Cafeteria besteht seit 43 Jahren und hat noch jeden Gast zu seiner Zufriedenheit bedient.«
»Ich will meinen Tee ohne Eis.«
Um diese Zeit hatten mich die ungeduldigen Wartenden bereits umzingelt und begannen zwecks Ausübung der Lynchjustiz ihre Ärmel hochzurollen. Der Manager sah den Augenblick kommen, seinerseits die Geduld zu verlieren.
»In Amerika wird Eistee mit Eis getrunken«, brüllte er. »Verstanden?«
»Ich wollte ja nur...«
»Ihre Sorte kennt man. Ihnen kann es niemand recht machen, was? Wo kommen Sie denn überhaupt her, Sie?«
»Ich? Aus Ägypten«,
habe ich mir gleich gedacht«, sagte der Manager.
Er sagte noch mehr, aber das konnte ich nicht mehr hören. Ich rannte um mein Leben, von einer zornigen Menschenmenge drohend verfolgt.
Und das war nur der Anfang. Wo immer ich in der Folge hinkam, kehrte sich die öffentliche Meinung Amerikas langsam, aber sicher gegen Ägypten. Irgendwie muss man diesem Salat doch beikommen. Zurück zur Gänseleber, die ich in Israel schon jahrelang nicht gegessen habe. Zurück zu meinem unheilbar ungarischen Magen, den ich eine Zeit lang durch Verköstigung im dekadenten europäischen Restaurants zu beschwichtigen suchte. Leider dauerte das nicht lange. Ich übersiedelte in eine Gegend, in der es nur ein einziges kleines Gasthaus gab. Es gehörte einem gewissen Naftali, einem Neuanwanderer aus dem Irak. Der Irak hat etwa 200.000 Juden ausgetrieben, in der Hoffnung, dass sie den Lebensstandard Israels auf das Niveau des Irak senken würden. Der Plan schlug fehl. Die irakischen Juden haben sich in das israelische Wirtschaftsleben bestens eingefügt. Nur wenn man es mit ihrer Küche zu tun bekommt, muss man die Feuerwehr rufen. Als ich das erste Mal zu Naftali kam, geriet mein Magen vom bloßen Anblick, der sich mir bot, in schmerzliche Aufruhr. Naftali stand hinter seiner Theke und beobachtete mich mit einem Lächeln, um dessen Rätselhaftigkeit die selige Mona Lisa ihn beneidet hätte. Auf der Theke selbst befanden sich zahllose, undefinierbare Rohmaterialien in Technicolor und auf einem Regal im Hintergrund standen sprungbereite Gefäße mit allerlei lustigen Gewürzen. Kein Zweifel, ich war in eine originalarabische Giftküche geraten. Aber noch bevor ich die Flucht ergreifen konnte, gab mir mein Magen zwingend zu verstehen, dass er einer sofortigen Nahrungsaufnahme bedürfe. »Na, was haben wir denn heute?«, fragte ich mit betonter Leichtigkeit. Naftali betrachtete einen Punkt ungefähr 5 Zentimeter neben meinem Kopf. Er schielte, wie sich alsbald erwies, und gab bereitwillig Auskunft. Schumus, Mexi mit Burgul oder Wusbus. Es war eine schwere Wahl. Schumus erinnerte mich von fernher an ein lateinisches Sprichwort, aber Wusbus war mir vollkommen neu. »Bringen Sie mir ein Wusbus.« Die fantastische Kombination von Eierkuchen, Reis und Fleischbrocken in Pfefferminzsoße, die Naftali auf meinem Teller häufte, schmeckte abscheulich, aber ich wollte ihm keine Gelegenheit geben, sein rätselhaftes Lächeln aufzusetzen. Mehr als das, ich wollte ihn völlig in die Knie zwingen. »Haben Sie noch etwas anderes?«, erkundigte ich mich beiläufig. »Jawohl«, grinste Naftali. »Wünschen Sie Kebab mit Bacharat, Schaschlik mit Elfa, eine Schnitte Sechon? Oder vielleicht etwas Mirsmir? Ein wenig von allem.« Zu dieser vagen Bestellung war ich schon deshalb genötigt, weil ich die exotischen Namen nicht bewältigen konnte. Ich nahm an, dass Naftali mir jetzt eine schwarz gewürzte Bäckerei, ein klebriges Kompott und irgendeinen säuerlichen Mehlpap servieren würde. Weit gefehlt. Er begab sich an eine Art Laboratoriumstisch und mischte ein paar rohe Hammelinnereien mit gedörrtem Fisch, bestreute das Ganze mit Unsummen von Pfeffer und schüttete rein gefühlsmäßig noch etwas Öl, Harz und Schwefelsäure darüber. Etwa 2 Wochen später wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen und konnte meine Berufstätigkeit wieder aufnehmen. Von gelegentlichen Schwächeanfällen abgesehen, fühlte ich mich verhältnismäßig wohl und die Erinnerung an jenes schauerliche Mahl begann allmählich zu verblassen. Aber was tat das Schicksal? Es spielte mir einen Streich. Eines Tages, als ich auf dem Heimweg an Naftalis Schlangengrube vorbeikam, sah ich ihn grinsend in der Tür stehen. Meine Ehre verbot mir, vor diesem Grinsen Reis auszunehmen. Ich trat ein, fixierte Naftali mit selbstbewusstem Blick und sagte, »Ich hätte Lust auf etwas stark gewürztes, Shali.« »Sofort«, dinierte Naftali. »Sie können eine erstklassige Kiba mit Kamon haben. Oder ein Hashi-Hashi.« Ich bestellte eine kombinierte Doppelportion dieser Gerichte, die sich als Zusammenfassung aller von den Archäologen zutage geförderten Inkredenzien der altpersischen Küche erwies, mit etwas pulverisierten Gips als Draufgabe. Nachdem ich diesen wertvollen Fund hinuntergewürgt hatte, forderte ich ein Dessert. Swazi mit Mischmisch oder Baklava mit Sumsum. Ich aß beides. 2 Tage danach war mein Organismus völlig fühllos geworden und ich torkelte wie ein Schlafwandler durch die Gegend. Nur so lässt es sich erklären, dass ich das nächste Mal, als ich des grinsenden Naftali ansichtig wurde, abermals seine Kaschemme betrat.
»Und was darf's heute sein, Shabibi?«, fragte er lauernd.
die Mundwinkel verächtlich herabgezogen. Dadurch zuckte mich der göttliche Funke und ließ zugleich mit meinem Stolz auch mein Improvisationstalent aufflammen. Im nächsten Augenblick hatte ich zwei völlig neue persische Nationalgerichte erfunden. Eine Portion Kimsu bestellte ich und vielleicht ein Spagi mit Kubkubon. Und was geschah? Was, fragte ich, geschah? Es geschah, dass Naftali mit einem höflichen Sofort im Hintergrund der finsteren Spelunke verschwand und nach kurzer Zeit eine artig von Rüben umrandete Hammelkeule vor mich stellte. Aber so leicht sollte er mich nicht unterkriegen. »He, wo ist mein Kubkubon?« Nie werde ich die Eilfertigkeit vergessen, mit der Naftali eine Büchse Kubkubon herbeizauberte. »Schön«, sagte ich, »und jetzt möchte ich noch ein Glas Vagogiora, aber kalt, wenn ich bitten darf.« Vagogiora ist der Name eines mir persönlich bekannten Bankdirektors, der mir zu sehr günstigen Bedingungen ein Darlehen verschafft hatte. Deshalb wollte ich seinen Namen auf irgendeine Weise verewigen. Auch damit kam er alsbald angedienert. Und während ich behaglich mein Vagogiora schlürfte, dämmerte mir auf, dass all diese exotischen Originalgerichte, all diese Burgul und Bacharat und Wuswus und Mexi und Pexi nichts anderes waren als ein schäbiger Betrug. Dazu bestimmt, uns dumme Ashkenasim lächerlich zu machen. Das steckte hinter Mona Lisas geheimnisvollen Grinsen. Die europäischen Juden werden von den nicht-europäischen Ashkenasim oder in lautmalerischer Nachahmung des jiddischen Wuswus genannt. Seit diesem Tag fürchte ich mich nicht mehr vor der orientalischen Küche. Eher fürchtete sie sich vor mir. Erst gestern musste Naftali mit schamrotem Gesicht ein Mao Mao zurücknehmen, das ich beanstandet hatte. »Das soll ein Mao Mao sein?«, fragte ich mit ächzendem Tadel. »Seit wann serviert man Mao Mao ohne Kafka?« Wie immer man literarisch zu Franz Kafka stehen mag, gastronomisch ist er über jede Kritik erhaben, besonders mit Currysoße. Und ich weigerte mich, mein Mao Mao zu berühren, solange kein Kafka auf dem Tisch stand. Meinen Lesern, soweit sie orientalische Restaurants frequentieren, empfehle ich, nächstens ein gut durchgebratenes Mao Mao mit etwas Kafka zu bestellen. Es schmeckt ausgezeichnet. Wenn gerade kein Kafka da ist, kann man auch Saroyan nehmen, aber nicht zu viel.